Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen Dienstag, 9. April heute. Fußball MML Daily hier. Es spricht Lena Kassel und sie begrüßt auch heute Mike Nöcker. Guten Morgen.
Das ging ja kurz und schmerzlos hier. Das ist ja quasi, also mehr Harmonie als zwischen Micky Beisenherz und Lena Kassel, wie ich gerade festgestellt habe, auf Instagram. Was ist denn da los?
Ja, heute ist Business as usual. Wir haben viel zu tun, wir haben viel zu besprechen und da möchte ich auf so dieses, ja doch anbiedernde Vorgeplänkel einfach mal verzichten.
Wo kommt denn jetzt die Schärfe her? Aber gut, bitteschön.
MML International.
Heute Abend stehen die ersten Viertelfinalpartien in der Champions League an. Neben Real Madrid gegen Manchester City, was ja durchaus auch eine Finalpartie hätte sein können, müssen die krisengeschüttelten Bayern beim FC Arsenal im Emirates Stadion ran. Dann wollen wir Sie doch mal fragen, die freie Frau Kassel. Der FC Arsenal führt momentan aufgrund des besseren Torverhältnisses die Premier League mit 71 Punkten an. Das kann man von den Bayern nicht ganz behaupten. Was wird das für ein Spiel und wie stehen überhaupt die Chancen für die Bayern?
Ja, also ich glaube, wir können ja mal mit der Ausgangslage anfangen, ne? Also eine absolute Spitzenmannschaft, die einen in allen Belangen herausragend besetzten Kader hat, trifft auf eine Mannschaft, die keine funktionstüchtige Kabine mehr hat. Ihr dürft die jeweiligen Vereine selber zuordnen. Die große Frage dieser Partie ist natürlich, schaffen es die Bayern, diese Negativerfahrung aus der Liga hinter sich zu lassen und begreifen sie, dass das jetzt der eine Wettbewerb ist, wo sie nochmal sich Leben einhauchen können, wo sie nochmal was spüren können, wo sie auch nochmal was gewinnen können. Und ich glaube, sie können diese beiden Partien gegen Arsenal nur auf der weichen Ebene gewinnen. Mit Überzeugung, Leidenschaft und dem vielbesungenen Wutmotor. Denn auf dem Papier ist die Arsenal-Mannschaft für mich auf fast jeder Position besser, besser besetzt, besser in Form und als Kollektiv auch besser zusammengestellt. Also musst du eigentlich mit den weichen Faktoren diesen Gegner besiegen. Also sowas wie ein DFB-Pokalgefühl bei den Bayern erzeugen. Denn sie sind der Underdog in dieser Partie. Sie müssen also in diesen beiden Spielen zum FC Saarbrücken werden. Problem nur, dass es gerade da, also auf dieser weichen Ebene beim FC Bayern ja hapert. Also ihre Mia-San-Mia-igkeit ist verloren gegangen. Das war die eine Essenz, wieso sie über Jahre hinweg ja überhaupt erst so dominant waren. Auch in der Champions League, wo sie auch auf Mannschaften getroffen sind, die auf dem Papier vielleicht besser waren, aber die eben nicht dieses Selbstverständnis hatten. Und das würde ich eigentlich auch zu Arsenal sagen, oder das würde auch zu Arsenal zutreffen, die ja noch eine sehr junge Mannschaft sind, die in der Vergangenheit in den entscheidenden Momenten zu naiv waren, gerade in der Crunch-Time der Saison. Siehe vergangene Saison, wo sie ihren Vorsprung auf Platz 2 in der Liga kläglich verspielt haben und am Ende doch nicht Meister geworden sind. Aber, und jetzt kommt das große Aber, Arsenal ist erwachsen geworden. Sie haben die beste Offensive der Premier League mit 74 geschossenen Toren, ja, aber sie haben auch die beste Defensive der Liga. Also sie sind wesentlich reifer und kompletter als noch in der vergangenen Saison. Das hat man eben auch beim Topspiel vor ein paar Wochen gegen City gesehen, wo sie wirklich tief verteidigend unbedingt die Null halten wollen und nicht nur naiv nach vorne gespielt haben. Herausgekommen ist eben ein 0:0. Das werten sie als Erfolg bei Arsenal. Und sie haben natürlich die wesentlich breitere Brust als der FC Bayern. Und ich glaube, du musst, also ich kann mir vorstellen, dass sie die Bayern kommen lassen und eher eine kompakte Defensive haben und dann mit ihrem schnellen Bukayo Saka versuchen, Nadelstiche zu setzen. Also über schnelle Umschaltsituationen, da sind die Bayern ja auch schon das ein oder andere Mal verwundbar gewesen. Gerade gegen tiefstehende Ketten mit schnellen Umschaltspielern, das mögen die Bayern nicht so gerne. Das kommt also auf der anderen Seite beim Rekordmeister dann eben auf eine sehr gute Restverteidigung an. Ich glaube, sie brauchen einen positionsgetreuen Sechser vor der letzten Kette. Ich glaube, sie brauchen Eric Dier und Matthijs de Ligt. Und sie brauchen Manuel Neuer im Tor. Also, weil sonst wird es, glaube ich, schwierig. Manuel Neuer soll ja heute Abend wieder fit sein. Er gibt der Mannschaft natürlich noch eine ganz andere Ruhe und Ausstrahlung, als es ein Sven Ulreich tun würde. Und auch Leroy Sané und Kingsley Coman sind aller Voraussicht nach fit. Und die beiden Spieler sind eben wichtig, um für offensive Tempo-Dribblings zu sorgen, um auch da offensive Nadelstiche zu setzen. Also gute Restverteidigung aus Bayern-Sicht. gepaart mit einer Saarbrücken-Mentalität, dann kann was gehen. Und sonst sehe ich eher schwarz.
Ich habe gestern in einem Interview gelesen, ich glaube, es war Lothar Matthäus, ich weiß es aber nicht mehr zu 100%, der da sagte, wenn der FC Bayern den Trainer austauschen würde, dann hätten sie sogar die Chance, Champions League zu gewinnen in dieser Saison. Ich meine, wir haben Real Madrid, wir haben Manchester City, wir haben gerade über Arsenal gesprochen. Ganz ehrlich, mir fehlt die totale Fantasie, wie der FC Bayern in dieser Saison die Champions League gewinnen soll.
Das sehe ich auch nicht so. Also ja, man kann viel auf diese Trainer-Mannschaft-Dynamik schieben, aber eben auch nicht alles, ne? Der Kader ist nach wie vor schlecht zusammengestellt. Also darüber kann halt selbst ein neuer Trainer nicht hinwegtäuschen. Ja, er kann eventuell nochmal ein neues Momentum herbeiprophezeien oder herbeirufen, aber ich glaube, die fußballerischen Gräben innerhalb dieser Mannschaft, die sind einfach viel, viel, viel zu groß, als dass du das mit einem Trainer einfach wegwischen kannst. Die Mannschaft ist auch überholt, sie wirkt satt. Sie wirkt nicht funktionstüchtig und da hat nicht nur der Trainer einen Anteil daran, sondern eben auch die Mannschaftsstruktur an sich. Und da sind andere Vereine einfach so viel weiter. Und von daher sehe ich auch den FC Bayern nicht als Champions League-Sieger. Also ganz und gar nicht.
Verweisen wir noch auf beide Partien. Die starten um 21 Uhr. Die Bayern gibt es bei Prime Video für euch und Real Madrid gegen Manchester City könnt ihr live bei DAZN verfolgen. Und wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, für alle, die sich kein Abo leisten können oder keins haben wollen, die Bayern gibt es natürlich dann auch umsonst zum Hören in der Sportschau-App.
Weiber, immer Weiber.
Auch die deutsche Frauennationalmannschaft ist heute Abend im Einsatz nach dem gelungenen EM-Quali-Start gegen Österreich, wo sie ja nach einem 2:0 Rückstand doch noch mit 3:2 gewinnen konnten, wartet jetzt mit Island das zweite Qualifikationsspiel auf die Elf von Horst Rubesch. Zitat: Wir wollen diesen Weg weitergehen. Wir haben 6 Spiele als Vorbereitung für Olympia. Deswegen hoffe ich, dass wir von Anfang an in die Partie kommen. Das sagte eben Rubesch. Das würde auch den zukünftigen Bundestrainer Christian Wück freuen, der den 8-maligen Europameister nach Olympia ja übernimmt und im Tivoli in Aachen erstmals als Tribünengast zuschaut. Die Isländerinnen waren in der vergangenen Saison deutscher Gruppengegner in der Nations League. Das DFB-Team gewann sein Heimspiel souverän mit 4:0, tat sich aber auswärts beim 2:0 lange, lange schwer. Wie gegen Österreich werden auch diesmal Pop, die ebenfalls verletzte Marina Hegering und Sarah Debritz sowie die zurückgetretene Svenja Huth nicht mit dabei sein. Neu im verletzten Lazarett ist auch Laura Freigang, die sich im Spiel gegen Österreich eine Schulter-Eckgelenksverletzung zugezogen hat und vorzeitig abgereist ist. Anpfiff ist um 18.10 Uhr in Aachen und das ZDF. Mit dem zweiten sieht man besser. Ihr wisst es, überträgt live.
Verlierer des Tages.
Das ist heute Thomas Letsch, denn der VfL Bochum hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und eben Letsch von seinen Aufgaben freigestellt. Das teilte der Revierclub gestern mit. Ein Nachfolger ist noch nicht bekannt. Es gibt ein paar Namen, die diskutiert werden. Das werden wir gleich auch tun. Das große Ziel Klassenerhalt geht Bochum also ab sofort in einer anderen Konstellation an. Zitat: Wir wissen um die Verdienste von Thomas Letsch sowie seinem Co-Trainer Jan Fieser und danken Ihnen ausdrücklich für Ihre geleistete Arbeit. Die emotionalen Momente, vor allem nach dem Klassenerhalt in der vergangenen Saison, werden immer mit Ihren Namen verbunden sein. In unserer aktuellen Situation haben wir nicht mehr die Überzeugung, es in der bisherigen Konstellation zu schaffen. So wird Fabian in einer Vereinsmitteilung zitiert. Vor wenigen Wochen hatte es dabei noch rosig ausgesehen. Nach dem 3:2 gegen den FC Bayern war der VfL Elfter der Tabelle. Doch dann folgte der Absturz. 5 Niederlagen und ein Remis später findet man sich auf Platz 15 wieder und hat nur noch 3 Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang, den Mainz innehat. So, und jetzt kommen wir zu den Nachfolgern. Bisher ist noch nicht so richtig was bekannt, wie denn das neue Trainerteam besetzt werden soll. Zeitnah will der VfL informieren. Genannt wird zum Beispiel der Name Stefan Kunz, der früher als Profi in Bochum spielte und anschließend auch von 2006 bis 2008 als Manager an der Kastropper Straße arbeitete. Auch Peter Stöger habe ich als Namen gehört, soll sogar als Favorit in das Rennen mittlerweile gegangen sein. Aber bleiben wir mal bei Stefan Kunz. Das klingt wahnsinnig romantisch, sage ich mal. Ist es auch für dich ein Kandidat für den Trainerposten beim VfL Bochum?
Ja, er hat ja den sogenannten Stallgeruch, ne? Kennt den Verein, ist ein Trainer mit Renommee, allerdings auf Verbandsebene. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Das Tagesgeschäft eines Vereins kennt er als Trainer an der Seitenlinie noch nicht so richtig. Da ist jede Woche Druck, da hast du nicht Zeit, etwas zu entwickeln, da muss dein Plan sofort umgesetzt werden. Und dann direkt in den Abstiegskampf reingeschmissen zu werden, das halte ich auch schon für ein großes Risiko. Nicht nur für den VfL Bochum, sondern eben auch für Stefan Kunz selbst. Weil ob er Feuermann-Qualitäten hat, weiß man eben nicht, weil er das letzte Mal, Obacht, 2003 Vereinstrainer war beim LR Ahlen und das auch nur für 13 Spiele. Was Kunz aber qua Persönlichkeit kann, ist Positivität in eine Mannschaft bringen, hat eine gute Ansprache, emotionaler Typ, kann mit jungen Spielern arbeiten, kommt natürlich auch mit Renommee und zwar mit mehr an als Thomas Letsch. Stefan Kunz kennt in Deutschland jeder, kann dann vielleicht auch medial einiges abfangen. Also es wäre für mich eine richtige 50-50-Chance, ob das klappen kann. Er ist eigentlich ein Typ, der von außen einen positiven Impuls in eine Mannschaft bringen kann, die eben viele negative Erfahrungen zuletzt gemacht hat. Man weiß aber eben nicht, ob er der Typ Trainer ist, der jede Woche unter Druck erfolgreiche Arbeit leisten kann, weil er das noch nie im Tagesgeschäft der Bundesliga unter Beweis gestellt hat. Ich fände es eine sehr spannende Personalie und hätte auch aus so einer ganz egoistischen Lust Bock darauf, zu sehen, was mit Stefan Kunz und dem VfL Bochum passiert und welche Geschichte da geschrieben wird. Ich glaube, oder ich sag mal so, lieber Stefan Kunz als so jemanden wie Markus Gisdol und noch besser, glaube ich, und geeigneter wäre jemand wie Peter Schlüger.
Gewinner des Tages.
Wo es Verlierer gibt, gibt es meistens auch Gewinner. Bei dem einen wird der Vertrag aufgelöst, bei dem anderen wird der Vertrag verlängert. Und dieser andere heißt Rudi Völler. Er bleibt über das Heimturnier im Sommer hinaus DFB-Sportdirektor. Der Verband verlängerte den Vertrag kurz vor dessen 64. Geburtstag bis zum Abschluss der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko, wie der DFB am Montag mitteilte. Zitat: In den zurückliegenden 14 Monaten meiner Tätigkeit habe ich festgestellt, dass mir die verantwortungsvolle Aufgabe beim DFB von Tag zu Tag mehr ans Herz gewachsen ist. Das sagte Völler der Mitteilung zufolge, was anfangs vielleicht aus einem Gefühl der Verpflichtung gegenüber Deutschland, dem Verband und der Nationalmannschaft begann, hat sich längst auch zu einem persönlichen Anliegen entwickelt. Zitat weiter. Also von jemand anderem jetzt, aber über Rudi Völler. Rudi Völler ist mit all seiner Erfahrung für mich und auch für die Trainer und Spieler ein wichtiger Ansprechpartner und Ratgeber. Na klar. Das sagte der sich oft mit der Brille auf dem Kopf befindende Bernd Neuendorf. Er übt einen positiven Einfluss auf die Nationalmannschaft aus. Nach zuletzt schwierigen Jahren entsteht gerade eine wieder große Begeisterung für die Nationalmannschaft. Das ist neben der hervorragenden Arbeit von Julian Nagelsmann und seinem Team auch ein Verdienst von Rudi Völler. Und ich würde sagen...
Und jetzt alle!
Es gibt nur ein Rudi Völler.
Ein Rudi Völler.
Rudi Völler. Es gibt nur ein Rudi Völler. Rudi Völler.
MML-Gerüchteküche.
Ex-Fußballprofi Thomas Broich steht vor einem Wechsel aus dem Nachwuchs von Hertha BSC zu Borussia Dortmund. In Berlin ist er derzeit Leiter Methodik, habe ich auch neu gelernt. Jetzt soll er ab Sommer eine wichtige Position im Dortmunder Nachwuchsleistungszentrum einnehmen. Ein entsprechender Bericht der Bild deckt sich mit Kicker-Informationen. Der Ex-Profi, unter anderem bei Borussia Mönchengladbach, dem 1. FC Köln und Brisbane Roar am Ball, ist aktuell in Elternzeit. Er war im Januar 2022 vom damaligen Geschäftsführer Sport Freddy Bobic nach Berlin geholt worden, mit dem er bereits bei Eintracht Frankfurt zusammengearbeitet hatte. Bei Hertha ist er bei den Jugendteams von U9 bis U19 für eine einheitliche Spielphilosophie, den Spielstil, die Spielentwicklung und die Konzeptentwicklung zuständig. In Dortmund wird in diesem Sommer der bisherige Top-Talente-Trainer Otto Addo den Verein verlassen. Broich könnte Addos Position in anderer Abwandlung dann übernehmen. Da bleiben wir natürlich voll dran. Unterschrieben ist nämlich noch nichts, aber wenn es so sein sollte, erfahrt ihr es hier.
Auch das noch.
Der 1. FC Köln muss im Bundesliga-Abstiegskampf und Saisonendsport auf Davy Selke verzichten. Wie der Tabellenvorletzte am Montag mitteilte, hat sich der Angreifer beim 2:1-Erfolg seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende gegen den VfL Bochum erneut den linken Fuß gebrochen. Aufgrund dieser Diagnose hatte Selke ja bereits im Januar pausiert. Laut Verein hat sich die medizinische Abteilung dazu entschieden, den Bruch operativ zu fixieren. Damit fällt der 29-Jährige für die restlichen 6 Saisonspiele aus. Ziemlich bitter und gute Besserung an dieser Stelle.
Auf jeden Fall. Auch von mir, auch von Micky und Lukas, bin ich mir relativ sicher. Da gehe ich nämlich jetzt hin, um eine neue Folge Fußball MML aufzunehmen.
Viel Spaß dabei.
Wenn du nichts dagegen hast.
Nee.
Aber ich soll ja eh relativ schnell hier wieder aus dem Studio raus, ne?
Ja, genau. Gib Micky ein Küsschen, damit auch wieder Frieden hier im Hause MML herrscht. Und dann hören wir uns morgen wieder, werden selbstverständlich die Partie der Bayern analysieren. Und darauf und darüber freue ich mich sehr. Und das waren für euch heute Lena Kassel.
Und der sich ebenfalls freunde Mike Nöcker für Fußball MML.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.